Wir begrüßen sehr herzlich bei uns Herrn Dr. Ben Segenreich. Wir freuen uns sehr, dass es wieder mal klappt, dass wir mit Ihnen sprechen dürfen. Herr Dr. Segenreich ist in Israel. Ich weiß gar nicht genau, wo sind Sie eigentlich, Herr Dr. Segenreich?
Ich bin in der Stadt Herzliya, die ist gleich bei Tel Aviv. Sie
In
können
Herzliya.
auch sagen Tel Aviv.
Okay. Und es ist einfach für uns mal interessant zu erleben, zu hören, zu erfahren, wie geht's nach über einem Jahr heftigster kriegerischer Auseinandersetzungen, von denen im Grunde genommen niemand in Israel verschont wird. Einige 10.000 Menschen im Norden sind vertrieben, aus ihren Häusern vertrieben. Viele Familien sind davon betroffen, dass Familienangehörige
Nicht mehr.
kämpfen müssen, kämpfen. Und es gibt inzwischen auch sehr viele Tote durch diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Vor allen Dingen aber gibt es seit dem 7. Oktober Geiseln. Und auch da gibt es Familienangehörige, die natürlich darunter schrecklich leiden. Auch wir in Deutschland denken sehr viel daran. Viele von uns tragen hier dieses Band mit der Aufschrift Bring them home now. Wir haben schon mehrere Gedenkkundgebungen und Solidaritätskundgebungen veranstaltet. Ja, und die Auseinandersetzungen auf den deutschen Straßen sind heftig. Aber wie ist es in Israel? Herr Dr. Segenreich, wie erleben Sie als Menschen in Israel diese kriegerischen Auseinandersetzungen? Wie ist das tägliche Leben davon beeinflusst? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ist wie damals 2006, als der aus dem Libanon Raketen flogen. Da bin ich nach Haifa gefahren, beziehungsweise nach Israel geflogen mit einer kleinen Delegation, um Solidarität zu zeigen. Aber in Tel Aviv ging das Leben so weiter wie bisher. Da waren die Menschen am Strand und hörten eigentlich nur in den Nachrichten und lasen in den Zeitungen, dass es gleichzeitig eben auch Krieg im Lande gibt. Heute ist der Krieg, glaube ich, überall. Herr Dr. Segenreich, Sie haben das Wort, wenn Sie mögen.
Ich grüße Sie herzlich, wo immer Sie zuhören. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung zu diesem Vortrag. Es ist für mich eine Freude, wenn Sie hören wollen, was ich aus Israel und über Israel zu erzählen habe und zu erklären habe. Als Herr Feilke mich angerufen hat und das Thema vorgeschlagen hat, Israel von innen, da musste ich zunächst einmal ein bisschen schlucken, weil das so ein umfassendes Thema war. Das klingt so ein bisschen sogar großspurig oder gar überheblich, wenn man sozusagen über ganz Israel sprechen will. Es geht zwar nur um Israel von innen und Israel ist ja nicht groß, aber es ist eben so komplex und gerade in dieser Kriegssituation, es gibt so viele Aspekte und Probleme und Einstellungen und Meinungen und Widersprüche. Und es ist ja alles mit jedem verknüpft. Es ist beinahe eine unlösbare Aufgabe, Ihnen also sozusagen Israel von innen zu beschreiben. Ich werde aber versuchen, Ihnen ein paar Mosaiksteine zu zeigen, aus denen sich dann vielleicht ein Bild ergibt, ein paar Aspekte herauszugreifen, die Sie vielleicht kennen, wenn Sie sich für Israel interessieren, aber die Sie vielleicht so im Ausland nicht präsentiert bekommen oder nicht so sehen können, wie man es eben sieht, wenn man hier ist. Oder die man vielleicht im Ausland so mit einem Ohr hört, aber wobei man sich vielleicht dessen nicht so bewusst ist, was das alles konkret bedeutet. Und ich sage gleich vorneweg, ich lasse jetzt absichtlich einmal die großen politischen und militärischen Angelegenheiten beiseite. Also wie steht es im Krieg, wie steht es an dieser Front und an jener, wie lange geht es noch, welche Lösung gibt es, Iran, darüber spreche ich jetzt einmal nicht. Und das werden Sie ja möglicherweise dann anschneiden, wenn wir nachher ins Gespräch kommen und Sie vielleicht Fragen haben. Also es geht um Israel von innen. Und noch einmal, als Herr Feilke mich angerufen hat, wir hatten länger keinen Kontakt, da hat er zunächst beiläufig, wie man das so tut, gefragt, wie geht es Ihnen? Also Herr Feilke hat mich gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich dann sofort gesagt, es ist eine Frage, die man hier in Israel seit dem Beginn des Krieges nicht mehr stellt. Denn man weiß einfach nicht, wie man sie beantworten soll. Also wenn man mich zum Beispiel nimmt, ich bin relativ in Ordnung, mir selbst ist nichts passiert, meiner Familie, meiner Umgebung, Gott sei Dank nichts widerfahren, alle gesund. Aber auf der anderen Seite geht es mir nicht wirklich gut. Es gibt abgesehen davon, wie es mir geht, wie Sie wissen, viele Menschen, denen es wirklich ganz, ganz schlecht geht, die Tragödien durchlebt haben, die Angehörige von Ermordeten, Angehörige von Verschleppten, von Geiseln, die noch immer im Gazastreifen festgehalten werden, Angehörige von Soldaten, die gefallen sind, Menschen, die Angst haben, weil eben ihre Ehepartner oder ihre Söhne im Kriegsdienst sind und sie Angst haben, dass eine furchtbare Nachricht kommt, dass denen etwas passiert ist, die Versehrten und die Verstümmelten und die Existenzen, die gefährdet sind. Also verglichen damit ist es natürlich überhaupt bedeutungslos, ob es mir jetzt ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter geht. Und deshalb möchte man die Frage, wie geht es Ihnen, nicht beantworten. Aber andersherum wieder, wir spüren hier natürlich alle den Krieg. Es ist keine normale Situation. Alle sind ein bisschen, oder sogar nicht nur ein bisschen deprimiert und angespannt und wir schlafen schlecht. Und wenn ich meine eigene Familie anschaue, meine Kinder oder mein Enkelkind, dann habe ich Freude an ihnen, aber es gehen einem immer dann auch gleich irgendwelche furchtbaren Bilder durch den Kopf, was da passieren könnte. Und das Ganze ist auch begleitet seit dem Beginn dieses Krieges und eigentlich noch immer irgendwo mit der Angst vor einem ganz großen Krieg, also vor einem totalen Krieg, wo dann das ganze Land beschossen wird und man das überall ganz konkret spürt und in Gefahr ist. Und ja, auch Angst vielleicht vor Entscheidungen, die man da treffen muss. Also aus dem Ausland, Freunde, Verwandte haben von Anfang an uns zugerufen, kommt doch nach Europa, während das ist, oder schickt wenigstens die Kinder hin und so weiter. Das will man ja auch nicht tun. Aber es ist eine Entscheidung, die sehr, sehr schwierig ist. Und das belastet einen. Und da fragt man sich, ist es dann die richtige Entscheidung? Wenn ich dann doch wen wegschicken will, gibt es dann überhaupt noch Flüge und so. Also irgendwo eine existenzielle Bedrohung, die man führt. Aber ich würde mir trotzdem nie anmaßen zu sagen, dass es mir schlecht geht, denn mir geht es relativ gut und anderen Leuten, wie gesagt, geht es sehr, sehr schlecht. Dazu muss man jetzt sagen, und Herr Feilke hat das ein bisschen angesprochen, das Erlebnis von vor, wie viel war das, 2006, vor 18 Jahren. Es gibt trotzdem so etwas wie, das nennt man auf Hebräisch Shigrat Milchama, wörtlich übersetzt, eine Kriegsroutine. Ein seltsamer Ausdruck ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Krieg ist ja keine Routine, wie kann Krieg Routine sein? Aber das ist eben ein bisschen so. Das Leben ist halt stärker und es setzt sich halt durch, wo es kann. Also es ist noch immer so natürlich, dass man einkaufen geht und dass man zur Arbeit geht und die Kinder in den Kindergarten und in die Schule schickt und dass man eben auch zum Strand und zum Sport geht und auch im Restaurant sitzt. Oder als ein Beispiel, jetzt hat gerade, es gibt Veranstaltungen und Konzerte, es hat gerade die neue Konzertsaison des berühmten israelischen Philharmonischen Orchesters begonnen. Die hätte Anfang Oktober beginnen sollen, dann gab es den iranischen Angriff, wurde etwas aufgeschoben. Und ich selbst war zum Beispiel gestern im Konzert in dieser seltsamen Situation und habe also Mahler und Mendelssohn gehört. Und das ist halt manchmal surreal. Und tatsächlich ist es surreal, wenn man in Tel Aviv im Kaffeehaus sitzt und nur in 60, 70, 80 Kilometer ist der Gazastreifen und dort herrschen praktisch apokalyptische Zustände. Wenn ich jetzt von Normalität spreche, also von quasi Normalität im Zentrum Israels, dann gilt das natürlich nicht, und das muss man immer im Auge behalten, für die Randzonen, insbesondere jetzt für den Norden Israels. Wie Sie wissen, wird der auch seit einem Jahr massiv beschossen. Es mussten Zehntausende von dort weg, weil man dort einfach nicht leben kann, weil dort ständiger Raketenalarm ist und Lebensgefahr. Also dort. Der Norden Israels ist nicht normal, dort ist es praktisch unbewohnbar. Und bis zu einem gewissen Grad gilt das natürlich auch im Süden, in den Dörfern, in den Kibbuzim, die am 7. Oktober überfallen wurden und verwüstet wurden und natürlich auch noch nicht wieder aufgebaut sind und wo viele nicht wieder dorthin zurückgekehrt sind. Aber auch dort, wo es sozusagen Normalität geht, also es gibt, also sozusagen, wenn man so will, im Großraum von Tel Aviv oder nicht gerade im Norden und Süden Israels, leben doch zum Beispiel alle im Bewusstsein. Und das ist Teil der Normalität, so komisch das klingt, dass es immer Raketenalarm geben könnte. Das kennt man irgendwie. Also jetzt hat der Raketenbeschuss sicher im Zentrum Israels stark nachgelassen, war in den ersten Kriegsmonaten viel häufiger. Die Hamas aus dem Gazastreifen kann praktisch keine Raketen mehr schießen. Die Hisbollah kann noch und tut das, aber limitiert das irgendwo bis auf den Raum von Haifa, also auf das nördliche Viertel Israels, wenn man so will. Also im Zentrum gibt es kaum noch Raketenalarm, kann aber passieren. Aber da muss man eben auch, das gehört mit zum Lebensgefühl in Israel, sagen, dass man eben weiß, wie man sich zu verhalten hat, wenn dieser Raketenalarm kommt. Jeder weiß hier, also zum Beispiel im Raum von Tel Aviv, dann hat man 90 Sekunden Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen, also in den Schutzraum zu begeben. Jetzt 90 Sekunden, das klingt dramatisch kurz, aber eigentlich sind 90 Sekunden eine relativ lange Zeit. Das ist einfach die Flugzeit. Die Flugzeit der Rakete aus dem Gazastreifen bis Tel Aviv. Und in 90 Sekunden können Sie, wenn Sie also ja eilig, aber doch ohne Panik sich bewegen, Ihren Schutzraum erreichen. Jetzt, viele haben in ihrer eigenen Wohnung schon einen dementsprechenden Schutzraum seit rund 30 Jahren, seit den 1990er Jahren, gibt es die Bauvorschrift, dass in jeder neu errichteten Wohnung auch so ein Schutzraum einzurichten ist. Manche haben das nicht in der eigenen Wohnung, sondern wenn sie halt in einem mehrstöckigen Haus leben, einen Gemeinschaftsschutzraum für alle Hausbewohner irgendwo im Erdgeschoss oder im Keller. Und dort geht man dann halt hin und man weiß in der jetzigen Situation, man soll dann 10 Minuten in diesem Schutzraum bleiben, weil es darum geht, also auch nach dem Einschlag, nachdem die Rakete abgefangen wurde, in der Regel wird sie das ja, der große Teil der Rakete wird abgefangen durch das Kurzstreckenabwehrsystem, eben die berühmte eiserne Kuppel, der Iron Dome. Aber dann können auch noch langsam, relativ langsam Bruchstücke runterfallen von der zerstörten Rakete und die können auch Menschen töten. Also nach 10 Minuten darf man dann raus aus dem Schutzraum. Jetzt, das ist die Anweisung dafür, wenn man irgendwo ist, in einem Gebäude, in der eigenen Wohnung oder am Arbeitsplatz. Man weiß aber auch, wenn man gerade im Auto zum Beispiel fährt und es ertönt die Alarmsirene, dann soll man das Auto anhalten, das Fahrzeug anhalten, aussteigen, sich möglichst von dem Fahrzeug entfernen. Wenn man noch Zeit hat, in ein Gebäude hineinzugelangen in der Nähe, dann soll man das versuchen. Wenn nicht, dann soll man sich flach auf den Boden legen und die Hände auf den Kopf legen, weil da in dieser Position ist man noch relativ am sichersten. Das hat einfach damit zu tun, dass die größte Gefahr ausgeht von den Raketensplittern. Also, wenn man von der Rakete voll getroffen wird, dann ist ohnehin alles verloren, dann ist man pulverisiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Rakete in 50 oder 100 Meter Entfernung niedergehen kann und dann fliegen Splitter, also Bestandteile, Fragmente dieser Rakete und die gehen in die Höhe. Und wenn man flach, also in 1 Meter, einigen Metern Höhe, wenn man flach auf dem Boden liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man getroffen wird, sehr gering. Das ist die Anweisung und jeder hat das irgendwo im Kopf und weiß das. Und das klingt also wieder einerseits, habe ich gesagt, 90 Sekunden ist ja relativ lang. Ja, aber was ist, wenn man alt und gebrechlich ist oder im Rollstuhl? Und was ist, wenn man gerade unter der Dusche steht? Dann schafft man es nicht so schnell. Was ist vor allem, wenn man zwei, drei kleine Kinder hat? Die kann man auch nicht so schnell in den sicheren Raum schaffen. Also das ist etwas, ja, was die Israelis irgendwo sozusagen intus haben. Sie wissen, was sie tun sollen. Aber jedes Mal, wenn es diesen Raketenalarm gibt und wenn man dann in den Schutzraum laufen muss, dann frage ich mich zum Beispiel und wahrscheinlich auch viele andere, wie kommt man eigentlich dazu? Wie kommt man dazu, sich so terrorisieren zu lassen und sich so jagen zu lassen? Und wo gibt es das auf der Welt? Also, dass man absichtlich einfach Bevölkerungszentren beschießt und die Menschen auf diese Art terrorisiert. Und die Israelis kennen das jetzt eigentlich schon seit mehr als 20 Jahren. Im Zuge der zweiten Intifada, ungefähr 2002, 2003, sind die ersten Raketen aus dem Gazastreifen abgeschossen worden in Richtung Israel. Damals war das noch sozusagen skandalös, das gab es bis daher nicht und man dachte, das würde sofort abgestellt. Und inzwischen ist das also immer stärker geworden und vielleicht hat es jetzt eine Wende gegeben durch diesen Krieg. Was ich damit sagen will, das ist man, also man kann nicht sagen, dass man sich daran gewöhnt. An sowas gewöhnt man sich nicht. Man hat immer Angst und ja, und das ist, wie gesagt, ein Gefühl, dass man gehetzt wird und das kann nicht normal sein. Aber man ist das, sagen wir, gewohnt in dem Sinne, dass man weiß, wie man damit umgehen soll. Man hat Erfahrung damit. Man kennt sich aus. Aber jetzt gab es dann eine Novität und sozusagen einen Sonderfall. Und das war zuletzt am 13. und 14. April. Dass dieser historische Tag, auf den man verzichten kann, auf solche historische Tage, der historische Tag des ersten direkten Angriffs des Iran auf Israel. Also der Iran hat ja bisher immer seine Stellvertreter gegen Israel kämpfen lassen, den Ring sozusagen gepflegt, der um Israel aufgebaut wurde, vom Iran finanziert und ausgerüstet, aber eben nicht selbst eingegriffen. Und da kam dieser erste direkte Angriff. Und das war schon ein eigener Tag. Das war ganz anders. Und an diesem Tag, am Nachmittag des 13. April, gab es so ein seltsames Bild ab, wo sich das Ganze so hochgeschaukelt hat. Und am Nachmittag gab es erste Informationen oder Warnungen des Armeesprechers. Achtung, wir haben Informationen von den Amerikanern, die was in den Satelliten gesehen haben. Der Iran bereitet etwas vor. Es ist zu rechnen mit einem iranischen Angriff innerhalb der nächsten Stunden. Das war am Nachmittag. Also die Anweisung, man soll sich womöglich in der Nähe dieser Schutzräume aufhalten und bereit sein. Und dann gegen 20 Uhr abends kam die Information, der Iran hat Dutzende Selbstmorddrohnen auf Israel abgeschickt. Die sind schon unterwegs. Flugzeit rund 8 Stunden. Also diese Dinger fliegen ja nicht wahnsinnig schnell, diese Drohnen. Die Distanz ist um 1600 Kilometer. Man braucht 8 Stunden. Und das war jetzt schon seltsam. Also wie gesagt, die Israelis haben ja mit Alarmsituationen viel Erfahrung. Aber wie verhält man sich da? Das Geschoss kommt in 8 Stunden und jetzt ist es Abend. Also jetzt einmal den Wecker stellen und schlafen gehen und dann in der Früh aufstehen nach 8 Stunden und dann übersiedelt man in den Bunker. Naja, und dann gab es die Information, es kommen schon Marschflugkörper, da ist dann die Flugzeit, die sind schneller, die sind ungefähr so schnell wie ein Düsenflugzeug, also das ist dann eine Flugzeit von 2 Stunden. Und dann hieß es auch, der Iran bereitet ballistische Raketen vor. Und da reden wir schon wieder von einer Flugzeit von nur 12 Minuten. Und dass alle diese Schwärme sollten so synchronisiert sein, dass sie dann gleichzeitig den Israel aufschlagen, eintreffen, um eben die israelischen Abwehrsysteme zu überfordern. Also das war neu. Da wusste man nicht, wie man damit umgehen soll. Und da konnte man schon nervös werden. Ich glaube, ich bin in dieser Nacht nicht schlafen gegangen. Es hat sich dann Gott sei Dank relativ schnell herausgestellt, dass dieser massive iranische Angriff von hunderten Geschossen und Flugkörpern abgewehrt wurde. Es kamen nur ganz wenige durch. Also die Marschflugkörper und auch die Drohnen wurden im Wesentlichen von der Luftwaffe bekämpft. Da konnte man wirklich Kampfflugzeuge denen entgegenschicken, auch mit Hilfe von amerikanischen und auch britischen Kampfflugzeugen. Und für diese ballistischen Raketen hat Israel ja ein eigenes System. Da wurde oft fälschlich gemeldet, dass es da um den Iron Dome und die schon erwähnte Eiserne Kuppel geht. Nein, dieser Iron Dome ist geeignet für Kurzstreckenraketen. Für ballistische Raketen oder besser gesagt gegen ballistische Raketen gibt es ein anderes System. Das heißt auf Hebräisch Chets Nummer 3. Chets bedeutet Pfeil, also Pfeil 3 oder Arrow 3. Arrow Nummer 3, weil es die dritte Generation schon ist. Also das sind Dinger, die ganz hoch hinaufgehen, die in großer Höhe und bis zu 100, also außerhalb der Atmosphäre, diese ballistischen Raketen, die auch in einer sehr hohen Parabel fliegen, abfangen und dort unschädlich machen. Also jedenfalls ist es ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, gelungen, das so weit abzufangen, dass nur sehr wenig Schaden in Israel entstanden ist. Ja, und dann gab es die Wiederholung des zweiten iranischen Angriffs, dann nicht vor nicht so langer Zeit, genau einen Monat, am 1. Oktober. Und da hatten die Iraner offenbar begriffen, dass die Marschflugkörper und die Drohnen da nicht viel Wirkung haben und haben nur ballistische Raketen losgeschickt. 200 ballistische Raketen. Und da musste man also nicht so lange warten. Schon wie erwähnt, Flugzeit 12 Minuten. Da wusste man schon, wann die kommen. Das kam dann in 2 oder 3 Wellen. Und wir sind dann im Schutzraum geblieben. Nicht die üblichen 10 Minuten, sondern da eine volle Stunde, bis dann endlich die Entwarnung kam, wo dann auch klar war, jetzt sind schon alle Raketen aus dem Iran sozusagen angekommen und zum großen Teil ja auch unschädlich gemacht worden, aber nicht alle, es hat auch Schaden gegeben. Also eine Stunde im Schutzraum und dann Entwarnung. Und ja, also das war schon dramatisch. Da haben schon, also die Wände vibriert, es war ganz laut und die Geräusche, die man gehört hat, das waren ja weniger die angreifenden Raketen, das waren eben diese Batterien dieser massiven Abwehrraketen dieses Systems RO3 oder Pfeil 3, die also dann in Israel abgeschossen wurden und dann auch wirklich sich sehr, sehr bewährt haben. Und was ich dazu, vielleicht auch ein Gedanken, den ich dazu sagen möchte, der vielleicht untergegangen ist, also auch bei der israelischen Reaktion und überhaupt, hat man ja gefragt oder gesagt, na ja, das war zwar ein massiver Angriff mit 200 ballistischen Raketen, aber der Schaden war ja relativ gering. Und man kann auch noch fragen, soll Israel reagieren, einen Vergeltungsschlag machen, als Funktion des angerichteten Schadens, der gering ist, oder als Reaktion auf die Absicht, die da war. Und die Absicht, das muss man schon sagen, also so eine ballistische Rakete, die hat so einen Gefechtskopf von einigen 100 Kilo mit Sprengstoff, 300, 400, 500 Kilo. Wenn so eine ballistische Rakete, sagen wir mal, ein Wohnhaus trifft, dann können da gut und gern 50 Menschen, wahrscheinlich viel mehr, getötet werden. Jetzt 50 Menschen mal 200 ballistische Raketen, das ist ein Potenzial von 10.000 Toten. Und da wird oft die Schutzbehauptung aufgestellt von den Iranern, ja, die haben ja ein militärisches Ziel anvisiert. Nicht sehr plausibel, dass man mit 200 ballistischen Raketen militärische Ziele anvisiert. Nein, das war sehr wohl auf die Zivilbevölkerung gemünzt und mit einem riesigen Potenzial. Gott sei Dank, Israel hat also diese Abwehrsysteme. Aber von der Absicht her kann man sagen, da war die Absicht, tausende Menschen zu töten. So viel zu diesen Aspekten. Also wie ich sagte, Kriegsroutine, aber ja, zur Routine gehört auch, dass man weiß, dass man mit Raketen angegriffen werden kann. Was bedeutet jetzt diese Kriegsroutine, sagen wir mal, für die Gesellschaft, für die Menschen, für die Wirtschaft? Zunächst einmal hat das bedeutet und bedeutet noch immer, dass ja Hunderttausende Israelis, vor allem Männer, aber auch Frauen, zum Kriegsdienst eingezogen wurden, zum Reservedienst mobilisiert waren und noch immer sind. Also nicht alle ständig, aber doch lange Monate und auch immer wieder. Also wie gesagt, großteils Männer, aber auch Frauen. Jetzt muss man einerseits sagen, die sind und die waren von Anfang an und sind noch immer hoch motiviert. Und das sind nicht nur Parolen, das sind also nicht irgendwelche Kriegsparolen, dass man sagt, man verteidigt die Heimat oder so, sondern die verteidigen wirklich die Heimat. Die haben gesehen, was am 7. Oktober passiert ist und wollen, dass das nie wieder passieren kann. Und die verteidigen wirklich ihr eigenes Haus und ihre eigene Familie und die eigenen Kinder und die eigene Oma und den eigenen Opa. Aber bei all dieser Motivation, natürlich, das dauert schon wahnsinnig lang, schon mehr als ein Jahr. Und man sieht auch, ja, seelische und körperliche Zermürbung und manche können nicht mehr, manche sagen, es geht, wir machen weiter. Und vor allem muss man sagen, die sind dann irgendwo an der Front und in Gefahr, nicht unbedingt an der Front, es sind ja auch viele Hilfsdienste in der Armee zu leisten. Aber die fehlen ja. Alle, die mobilisiert sind, fehlen in den Familien, die fehlen ihren Kindern, die fehlen ihren Ehepartnern, die fehlen in der Leitung von Betrieben, die fehlen auf ihren Arbeitsplätzen. Also wenn man einen kleinen Betrieb nimmt, ich weiß jetzt nicht, eine Werkstatt oder einen Friseurladen oder sowas, dann wenn da der Chef oder die Chefin monatelang nicht da ist, dann kann der Betrieb eigentlich nicht weitergehen. Also dann ist auch die Existenz gefährdet, dann fehlt das Einkommen und man weiß nicht, was die Zukunft dann bringt. Und ja, Existenzen, Lebensplanungen, viele Studenten sind eingezogen, die sind ja im Alter, wo man Soldat ist und die verlieren dann ein Semester oder zwei Semester, können ihre Prüfungen nicht machen und auch wenn sie dann zurückkommen, dann sind sie also wirklich seelisch und geistig nicht unbedingt in der Lage, gleich wieder zu lernen und sich Prüfungen zu stellen. Natürlich, man konsumiert weniger, man hat keine Lust auszugehen, man hat weniger Geld. Der Tourismus ist praktisch tot, es kommen natürlich keine ausländischen Touristen nach Israel in dieser Situation. Auch der Inlandstourismus, also man hat wenig Geld, man hat auch keine Lust, sich irgendwo zu vergnügen. Also gerade im Norden Israels, da wäre jetzt gerade ist das beste Klima für Ausflüge und da waren immer die Fremdenzimmer voll und die Betriebe, die Fremdenverkehrsbetriebe und die Dinge, die Sehenswürdigkeiten, die Museen und die Naturschutzgebiete und jetzt ist das tot. Dort ist kein Mensch, auch die Bewohner dort sind weg und es fährt auch niemand hin. Es gibt kleine Ausnahmen, also zum Beispiel das Gebiet um das Tote Meer, dort ist es relativ ruhig. Und wenn nun doch einige Israelis ausspannen wollen und mal durchatmen und ein paar Tage der Ruhe haben, dann fährt man dorthin. Also in einem kleinen Gebiet beim Toten Meer, dort boomt der Inlandstourismus zumindest, aber insgesamt die Tourismusbranche ist also im Moment eigentlich nicht vorhanden. Wie Sie wahrscheinlich wissen, die Fluggesellschaften sind weg, Israel wird praktisch nicht mehr angeflogen. Es gab immer wieder so Perioden, wo die Flüge gecancelt wurden, dann wieder, aber jetzt gerade fliegen die ausländischen Fluggesellschaften praktisch nicht, nur ganz wenige. Die Lufthansa-Gruppe ist dann eine der ersten, die dann die Flüge cancelt. Das ist kein Vorwurf, man kann das verstehen, die haben halt Angst und die Versicherungsprämien steigen und so. Die israelischen Fluglinien fliegen immer, also die El Al und die Israel und die Arkia, das ist ein Prinzip. Aber es gibt halt viel weniger Flüge und viel weniger Plätze und Israel ist also in diesem Sinne ziemlich isoliert. Und ein Beispiel, das ich Ihnen noch geben möchte, weil mir das auch am Herzen liegt, wenn Sie sich vielleicht für Sport interessieren, dann wissen Sie vielleicht, dass also Fußballmannschaften oder auch Basketballmannschaften, Basketball ist in Israel sehr populär, da gibt es ja die internationalen Pokalbewerbe, die Cup-Bewerbe und da wird immer ein Heimspiel ausgetragen und ein Auswärtsspiel, also jeweils in den beiden Ländern, wo die beiden Clubs zu Hause sind. Und israelische Fußball- und Basketballmannschaften haben keine Heimspiele mehr, weil natürlich die ausländischen Mannschaften nicht nach Israel kommen wollen. Also die israelischen Mannschaften müssen ihre Heimspiele anderswo austragen, nämlich das ist in der Regel, findet das jetzt statt in Ungarn oder in Serbien, weil die halt dort dann die Spielstätten haben. Und israelische Mannschaften sind ja überhaupt nicht sehr willkommen, besonders in Westeuropa und in Ungarn und Serbien geht das irgendwie besser. Und das ist auch ein sehr ungutes Lebensgefühl, wenn man ein Sportfan ist, ein Fußballfan, dann möchte man halt beim Heimspiel seiner eigenen Mannschaft seines Clubs dabei sein. Und das geht dann nicht, weil das irgendwo in Ungarn stattfindet. Und natürlich ist es auch unfair für diese israelische Fußballmannschaft, denn wer sich bei Fußball auskennt, weiß, es gibt einen Heimvorteil oder man hat einen Vorteil, wenn man auf dem eigenen Platz spielen kann. Und die israelischen Mannschaften haben jetzt einfach diesen Heimvorteil nicht. Und das ist ziemlich frustrierend für Sportfans in Israel. Jetzt volkswirtschaftlich hat das Ganze natürlich auch seine Auswirkungen. Das Wirtschaftswachstum in Israel ist praktisch gestoppt. Es mussten die Budgetplanungen immer wieder geändert werden, weil es ja viel mehr Ausgaben gibt für Dinge, die mit dem Krieg verbunden sind. Also es musste umgeschaufelt werden von verschiedenen Ressorts, große Geldsummen und Beträge, die vorgesehen waren für gewisse Leistungen. In Israel ist es auch ein ziemlich großes Thema, dass Israel heruntergestuft wurde von diesen wichtigen internationalen Rating-Services, also wie Moody's und Fitch, wer sich da auskennt. Das sind also solche Services, die Länder bewerten, die Wirtschaftssituation und die wirtschaftliche Zukunft. Und das hat einen großen Einfluss, weil Staaten müssen ja auch Kredite aufnehmen, um ihr Budget zu finanzieren. Und dadurch, dass Israel herabgestuft wurde von diesen einflussreichen Agenturen, werden die Kredite, die Israel im Ausland aufnimmt, viel teurer. Es muss Israel dafür viel mehr Zinsen bezahlen. Also das ist auch eine große Belastung natürlich für die Volkswirtschaft. Und natürlich die Militärausgaben an sich. Also es ist klar, dass dieser Krieg sehr, sehr viel Geld kostet. Das müssen ja auch sozusagen, dass der Unterhalt der Soldaten, der 110.000 und 100.000 mobilisierten Soldaten, muss ja gezahlt werden. Oder nur ein Beispiel, etwas, ich weiß nicht, ob Sie sich dessen bewusst sind. Also man hört ja noch einmal, ich habe es jetzt schon erwähnt, das Abwehrsystem, die israelischen Raketenabwehrsysteme. Und Sie kennen noch einmal den Begriff Iron Dome. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich von der finanziellen Dimension bewusst sind. So eine angreifende Rakete von der Hisbollah oder von der Hamas, die kostet vielleicht pro Rakete, pro Stück ungefähr ein paar hundert Dollar wahrscheinlich, vielleicht auch ein paar tausend. Eine einzige Abwehrrakete von Iron Dome, eine einzige, kostet 50.000 Dollar. 50.000 Dollar. Und meistens wird einer angreifenden Rakete werden zwei Abwehrraketen entgegengeschickt. Also um eine kleine Rakete von der Hisbollah oder vom Hamas abzuwehren, das kostet schon einmal 100.000 Dollar. Und das ist schon ziemlich viel. Aber jetzt reden wir noch vom anderen Abwehrsystem. Das ist das schon erwähnte System, das ballistische Raketen abwehrt, außerhalb der Atmosphäre. Da kostet eine einzelne Abwehrrakete von diesem System Arrow 3 2 Millionen Dollar.
Oh ja.
Man glaubt es ja nicht, aber so viel kostet das. Und dann, ja, nehmen wir diesen iranischen Angriff, den ich erwähnt habe, wo die Iraner 200 ballistische Raketen losgeschickt haben. Ein gewisser Teil wurde von amerikanischen Abwehrraketen noch abgefangen. Viele sind auch daneben gegangen. Aber ja, sagen wir mal, 100 ballistische Raketen mussten abgefangen werden. 100 ballistische Raketen mal 2 Millionen für jede Abwehrrakete, dann sind sie schon allein an diesem Raketenabend auf 200 Millionen Dollar. Und das ist natürlich unglaublich, aber das steht wirklich so, dass in den Fachzeitschriften und so, also das ist offenbar wirklich so, wird auch gerechtfertigt. Man fragt da einerseits, kann man das überhaupt wirtschaftlich durchstehen? Aber die Antwort ist, erstens werden dadurch Menschenleben gerettet, das hat überhaupt keinen Preis. Und zweitens wird dadurch auch viel Schaden in Israel an der Infrastruktur verhindert. Auch das Verletzen und Töten von Menschen kostet Geld. Also erstens hat man aus ethischen Gründen überhaupt ohnehin keine Wahl, wenn man die Menschenleben retten will, dann muss man sie retten. Und zweitens rechnet es sich vielleicht auch, obwohl es so gewaltige Summen sind, wäre der Schaden, der entstünde, wenn die angreifenden ballistischen Raketen nicht abgefangen würden, vielleicht genauso hoch oder eben noch viel höher. So, bei all dem muss man jetzt sagen, Krisensituation, Krieg, aber der Staat funktioniert ja. Es ist ja nicht so, Gott behüte, dass alles hier zusammenbricht. Der Tourismus vielleicht ja, aber erstens mal, die Armee funktioniert sowieso. Also die Armee hat furchtbar versagt am 7. Oktober. Das wird noch Gegenstand von vielen Untersuchungen sein, wie das passieren konnte. Aber sie hat sich ja dann total reorganisiert und wie Sie wahrscheinlich wissen, auch Tolles geleistet in der Bekämpfung der Hamas, in diesem unglaublichen Tunnelkrieg, der Hisbollah und natürlich diese verschiedenen Aktionen, Kommandoaktionen und so weiter, von denen Sie gehört haben. Der Zivilschutz funktioniert ohnehin, dieses ausgeklügelte Alarmsystem mit den Alarmsirenen, wo man genau, ziemlich genau weiß, was, wo, wann einschlagen wird und wo die Bevölkerung dann sich in Sicherheit bringen kann, weil sie entsprechend gewarnt wird und weil es auch die Schutzräume in der Regel gibt. Die Krankenhäuser funktionieren ohnehin, die Müllabfuhr, ich weiß nicht, Schulen und Unis und die Stadtverwaltungen. Und es gibt Waren in Supermärkten. Also insofern gibt es ja Normalität und der Staat funktioniert. Zugleich aber hören Sie ständig Klagen darüber in Israel, was alles nicht funktioniert. Und das ist möglicherweise in allen Ländern so, dass die Menschen sich beschweren über das, was der Staat nicht leistet. Aber ich denke, das ist ganz stark auch in der israelischen Mentalität drinnen. Also die Israelis und die Israelinnen erwarten irgendwie vom Staat alles und das auch sofort. Und der Staat soll alle Probleme lösen. Jetzt, ich nehme sicher nicht die jetzige Regierung in Schutz. Denn die ist viel einzuwenden und die hat sicher auch viele Fehler gemacht und macht falsche Entscheidungen in Bezug auf Budgetmittel oder militärische Entscheidungen. Aber natürlich kann von vornherein ein kleiner Staat wie Israel, egal welche Regierung gerade an der Macht ist, in so einer Situation nicht alles leisten und alle Probleme löst. Und natürlich ist man immer wieder überfordert und natürlich ist an allen Ecken und Enden also die Decke zu kurz. Also militärisch sowieso. Also als der Krieg begonnen hat, im Oktober 2023, hat es ja von vornherein schon geheißen, das wird länger dauern, das wird Monate dauern. Und ja, jetzt ist es mehr als ein Jahr, aber auch ein Jahr, das sind eigentlich Monate. Also es war vielleicht eine Illusion, dass das so schnell vorbeigehen könnte. Und es ist einfach so, man gewinnt halt nicht jeden Krieg auf Knopfdruck, wie zum Beispiel 1967 der Sechstagekrieg, der per Definition eben 6 Tage gedauert hat. Also ein Krieg kann schon lange dauern. Aber Sie hören jetzt immer wieder, wer hätte gedacht, das hören Sie in Israel, dass wir nach einem Jahr noch immer im Krieg sind und dass nicht alle Geiseln befreit sind und dass noch immer nicht alle also die evakuiert werden mussten, in die Zonen im Norden und Süden zurückkehren können und so weiter. Diese Klage hören Sie ständig. Dann nehmen wir die Sozialdienste. Die sind natürlich total gefordert. Nehmen wir allein den 7. Oktober, was da passiert ist, und die Tage danach. Da gab es auf einen Schlag eine Masse von Toten, eine sehr, sehr große Zahl. Die lagen dort, das muss man brutal so sagen, die lagen dort im Gelände herum. Am Ort dieses Musikfestivals und an der Straße, die dorthin geführt hat und natürlich in den einzelnen Kibbuzim. Und man musste erst sehen, was da überhaupt los war. Es waren Menschen vermisst, man wusste nicht, sind die verschleppt, sind die tot, verstecken sie die, sind die sich noch irgendwo. Man musste diese vielen Toten abtransportieren, identifizieren. Es waren viele zum Teil ermordet und verbrannt und unkenntlich geworden. Und Israel hat zum Beispiel eine sehr gut funktionierende, an und für sich Gerichtsmedizin und Forensiker. Aber die waren da auch überfordert. Also das ist eine staatliche Einrichtung, die eigentlich nicht nachgekommen ist. Man muss die Angehörigen informieren. Und auch den Organisationen der finanziellen Hilfe, der Begräbnisse, der unglaublich vielen Begräbnisse. Und die Adresse ist also die Sozialversicherung. Es gab unheimlich viele Forderungen und Anfragen. Da ist jede Bürokratie natürlich irgendwie überfordert. Damit verbunden auch das Thema Trauma. Also Trauma durch den Terror, der da verübt wurde. Und Trauma natürlich auch durch den Krieg. Die Soldaten, die Soldatinnen. Also schon in normalen Zeiten gibt es oder gab es in Israel eigentlich zu wenige Psychotherapeuten. Wahrscheinlich in vielen anderen Ländern gibt es auch zu wenige Psychotherapeuten und Therapeutinnen und Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Aber jetzt war der Bedarf dann schlagartig und ist noch immer 10-mal größer oder 100-mal größer. Ich weiß gar nicht. Die Opfer der Massaker eben und die Angehörigen, die brauchen Betreuung. Die vielen traumatisierten Soldaten von der Front, wo man das Posttrauma abfangen will, nach den neuesten Methoden. Es ist einfach so viel Hilfe nötig. Und die Frage ist immer, wo kommen die vielen Helfer her? Es gibt gar nicht so viele Einrichtungen. Und wer soll das alles bezahlen? Natürlich der Staat, aber der Staat kann ja auch nicht alles bezahlen. Und zu einem gewissen Grad ist da die Zivilgesellschaft eingesprungen. Es haben sich Vereine gebildet, es gab Spenden. Ehrenamtliche Tätigkeiten, besonders zum Beispiel bei der Versorgung von Soldaten, die also unbedingt Behandlung brauchen, weil sie traumatisiert sind. Das ist dieser Aspekt. Und dann ja auch die Frage von, ich habe schon erwähnt, Betriebe, die ins Trudeln kommen, die brauchen Finanzhilfe, damit sie überleben, sonst sind sie weg. Also Steuererleichterungen vom Staat und Aufschübe. Ein bisschen so wie in den Corona-Zeiten, da war es ja auch üblich, dass der Staat hilft den Betrieben, die einfach keine Umsätze mehr machen und zugrunde gehen würden. Aber da muss man auch einen bürokratischen Prozess einleiten und Kriterien definieren. Wer kriegt das und wer kriegt das nicht? Und dann natürlich ganz stark noch immer da die Frage der Vertriebenen. Also erst die, die aus dem Süden vertrieben wurden, aus den Kibbuzim, die überfallen wurden, und den Dörfern, die überfallen wurden in der Nähe des Gazastreifens am 7. Oktober. Und dann 60.000, 70.000, die aus dem Norden vertrieben wurden, die dort nicht leben können, die provisorisch im Landesinneren untergebracht wurden und noch immer untergebracht sind, Monate in Hotels sitzen. Das finanziert auch der Staat. Und diese Menschen haben natürlich kein Einkommen, da musst du irgendwie versorgen. Die Kinder sind nicht in ihrer normalen Umgebung. Die Kinder aus dem Norden sind jetzt irgendwie im Zentrum, man hat Schulunterricht improvisieren müssen. Und jetzt kommt irgendwann auch der Wiederaufbau auf Israel zu. Der kann im Süden im Prinzip schon anlaufen, weil die Hamas im Wesentlichen als bedrohender Faktor ausgeschaltet ist. Also das sind also Dinge, Aufgaben für den Staat. Und es gab also von vornherein enorme Erwartungen an den Staat, wo sicher vieles, ich sagte, schon falsch gemacht wurde und noch immer wird. Aber man kann eben wahrscheinlich von vornherein nicht alle Erwartungen erfüllen. Aber das sind Debatten und Themen, die die Israelis beschäftigen. Hier ergibt sich jetzt so eine, kann man sagen, eine Verknüpfung mit dem Militärischen und Politischen, das ich eigentlich ausklammern will. Aber damit komme ich auch schon zum Ende meines Vortrags. Und das wäre dann zugleich auch vielleicht ein Einstieg für mögliche Fragen für Sie. Also diese Frage, wann können, und ich habe von diesen Binnenflüchtlingen gesprochen, wann können die nun endlich nach Hause zurückkehren? Wann können sie wieder in den Norden und wann können sie wieder in den Süden? Und das ist natürlich verknüpft mit der Frage, wie lange geht das noch so weiter? Wann ist dieser Krieg endlich zu Ende? Was ist die Lösung? Jetzt muss man sagen, jeder Krieg geht irgendwann zu Ende, sei es, dass es eine Vereinbarung gibt mit irgendeinem Datum, an dem Tag um 8 Uhr früh ist der Krieg aus oder sowas, oder dass er einfach abebbt und irgendwie versickert, weil einfach die Kampfhandlungen abnehmen. Und auch das wird irgendwie auf diese Art zu Ende gehen. Aber eine Lösung im Sinne, also Ende des Konflikts und die Ruhe ist garantiert und so, die sehe ich nicht wirklich, die gibt es wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, ich täusche mich. Israels Ziel war es einfach von Anfang an, eine Situation herbeizuführen, in der sich dann dieser 7. Oktober nicht wiederholen kann. Zu garantieren, dass Israel nie mehr auf diese Art überfallen werden kann und nie mehr Zivilisten auf diese Art abgeschlachtet werden können. Und übrigens das im Süden zu garantieren, also gegenüber der Hamas, aber auch im Norden. Denn wie wir inzwischen wissen, hatte die Hisbollah im Norden, also in unmittelbarer Nähe, in Grenznähe auf der libanesischen Seite der Grenze, die Infrastruktur aufgebaut, um genau so etwas zu machen wie die Hamas am 7. Oktober. Also massenhaft bewaffnete Terrormilitionäre rüberzuschicken und Nordisrael sozusagen zu besetzen und dort von Dorf zu gehen und etwas anzurichten. Und die israelische Bodenoperation hat jetzt gerade das Ziel, zu gewährleisten, dass die Hisbollah das nicht mehr können wird. Also die Hamas soll das im Süden nicht können und die Hisbollah soll das im Norden nicht können. Eine Hoffnung, eine Waage ist, dass vielleicht doch aus diesem vielen abgrundtief schlechten irgendetwas Gutes entsteht, irgendetwas eben ohne Hamas und ohne Hisbollah und ohne die Mullahs im Iran, irgendeine Art neuer Naher Osten. Aber ich fürchte, vorläufig ist es halt ein Wunschtraum. Israel hat seit seiner Gründung, wie das nach einem hebräischen Ausdruck heißt, ein biblischer Ausdruck, mit dem Schwert in der Hand leben müssen, also immer verteidigungsbereit sein und immer so von einer Runde zur nächsten und von einem Krieg zum nächsten. Und ich fürchte, das ist noch immer mit Israel verbunden, das ist noch immer in Israel eingebaut und das prägt halt ja eben auch das Lebensgefühl und die Einstellung oder die Art und Weise, wie man das Leben in Israel erlebt. Damit bin ich am Ende dessen, was ich Ihnen von mir aus jetzt erzählen wollte, und ich bin sehr froh, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.
Vielen herzlichen Dank. Wie kann man jetzt hier Beifall klatschen? Ja, lieber Herr Dr. Segenreich, das war wirklich, man könnte Ihnen leider noch lange zuhören. Die Geschichten sind alle sehr eindringlich. Und was können wir nur sagen, in welchem Eldorado wir leben? Und wie wird bei uns gejammert und geklagt, und wenn man die Situation in Israel versucht, sich vor Augen zu halten. Meine einzige, und nein, nicht meine einzige, aber meine erste Frage ist, um die Diskussion vielleicht zu eröffnen. Wie ist aus Ihrer Sicht, nachdem am Ja, vor dem 7. Oktober 2023 war ja die Presseberichterstattung voll von innenpolitischen Auseinandersetzungen. Und jeder glaubte, jetzt geht es der Regierung Netanjahu an den Kragen. Wie ist heute der gesellschaftliche Zusammenhalt?
Naja, da ist die Antwort auch irgendwie, die muss man abstufen. Unmittelbar nach der Katastrophe dieses 7. Oktober spürte man eine große Einheit und Entschlossenheit. Da hatte man das Gefühl, wir Israelis, alle Israelis sind jetzt angegriffen, wir stehen zusammen, wir müssen uns wehren, alle politischen Differenzen sind beiseite zu schieben. Auch die Vorbehalte gegen die Regierung, wie Sie sich erinnern, ist wenige Tage nach dem 7. Oktober damals der Oppositionspolitiker Benny Gantz in die Regierung eingetreten, hat sich also der Regierung Netanjahu angeschlossen, ist Partner im Kriegskabinett geworden, obwohl er eigentlich also mit Netanjahu gar nicht mehr zusammenarbeiten wollte politisch. Also es war auch ein Ausdruck dessen, wir sind im Inneren geeint und wir wollen diesen Kampf, wir müssen diesen Kampf gemeinsam führen. Mit der Zeit ist diese Solidarität natürlich wieder abgebröckelt. Aber das hat die menschliche Natur so an sich. Es gab dann immer wieder Probleme. Es gibt die große Enttäuschung aus der Seiten der, von Seiten der Angehörigen der Geiseln, dass noch immer nicht alle Geiseln befreit wurden. Es gibt den Vorwurf an die Regierung, an den Premierminister, dass er nicht alles tun würde oder nicht, um diese Geiseln freizubekommen oder dass die Freilassung der Geiseln keine Priorität hätte. Darüber kann man auch diskutieren, ob dieser Vorwurf berechtigt ist oder nicht. Aber ja, die politischen Differenzen sind wieder aufgebrochen. Es gibt, wie Sie wissen, schon seit Monaten auch massive Demonstrationen, die einerseits in die Richtung gehen, Demonstrationen für die Freilassung der Geiseln, was aber automatisch verknüpft ist mit einem Vorwurf an die jetzt an der Macht befindliche Regierung, ihr tut nicht genug. Also die sind an und für sich angekündigt als frei von Innenpolitik, haben aber automatisch auch einen innenpolitischen Charakter. Dann ist auch aufgebrochen die Debatte, ja, es gibt so eine Kriegslast, es gibt so viele, ich habe es ja erwähnt, Menschen, die zum Reservedienst mobilisiert sind und ihr Leben einsetzen und ihre Existenz gefährden. Und dann gibt es den relativ nicht so großen, aber doch bedeutenden Sektor der streng religiösen Juden, die nicht in der Armee dienen. Das ist wieder ein ganz großes Thema. Die Armee braucht mehr Soldaten und warum dienen die Religiösen nicht? Das ist auch eine Art oder ein Thema für einen Spalt oder eine Spaltung in der Gesellschaft. Also die alten politischen Differenzen sind jetzt wieder da. Man ist doch nicht noch immer dessen bewusst, dass man im Krieg ist. Aber man übt auch aneinander Kritik. Und damit ist auch verknüpft nur als Bemerkung die Frage, viele sagen ja, die schon immer auch Gegner Netanjahus waren und auch mit einer gewissen Berechtigung, eigentlich müsste diese Regierung zurücktreten, hätte schon längst zurücktreten müssen, trägt zumindest die politische Verantwortung für diese Katastrophe vom 7. Oktober. Aber das Gegenargument ist natürlich immer von Anfang an gewesen, mitten im Krieg kann doch eine Regierung nicht zurücktreten, man kann doch jetzt nicht. Also dann führerlos sein und jetzt mit dem Krieg einen Wahlkampf abhalten. Also man muss erst warten, bis der Krieg zu Ende ist und dann könnte das überhaupt ein Thema sein. Noch einmal, die Gegner Netanjahus akzeptieren das nicht und sagen, es ist jetzt schon an der Zeit. Also das beantwortet ein bisschen Ihre Frage. Am Anfang große Einheit, aber diese Einigkeit, das ist klar, hält dem Zahn der Zeit nicht stand und nach einem Jahr ist diese Einigkeit schon ein bisschen zerbröckelt.
Katrin, meine Frage an dich. Ich erteile das Wort oder machst du das? Bist du noch da? Bist nicht da? Also
Doch, ich
Carola.
bin da, mach du das.
Carola, the floor is yours. Carola Deutsch.
Okay. Ja, Sie haben von den Gegnern Netanjahus gesprochen. Also meine Frage ist, haben denn im Moment die Oppositionsparteien, also Yesh Atid oder National Unity, vor allen Dingen auch die Demokraten, es gibt ja jetzt eine neue Linkspartei in Israel, haben die wirklich irgendwelche tragbaren Konzepte? Also alle sind sich einig, Anti-Bibi. Aber gibt es also für die Kriegsführung, für eine Beendigung des Krieges, für die Zeit danach, gibt es da konstruktive Lösungen von den Oppositionsparteien? Wie würden Sie das sehen?
Ja, ich bedanke mich sehr für diese Frage, aber das ist eines meiner Lieblingsthemen. Also
Haha.
von Anfang an wurde eben der jetzigen israelischen Führung, der Regierung, vorgeworfen, ja, ihr geht da in einen Krieg und es ist klar, wir wollen die Hamas zerschlagen und dann auch die Hisbollah, aber ihr habt ja keine Strategie, ihr habt kein politisches Ziel. Was ist am Tag danach, am Tag nach dem Krieg? was soll dann im Gazastreifen sein? Und man verlangt von der Regierung eben, dass sie auf den Tisch legt, einen Plan für irgendwas, was im Gazastreifen funktionieren soll. Und ich sage, so einen Plan gibt es nicht. Oder so ein Konzept, das wirklich Hand und Fuß hätte, gibt es nicht. Niemand kann wirklich sagen, über zwei Dinge sind wir uns einig, wahrscheinlich alle. Im Gazastreifen soll nicht Israel regieren und es soll auch nicht die Hamas regieren. Okay, aber wer soll denn dann im Gazastreifen regieren? Dann gibt es alle möglichen Ideen. Ja, die palästinensische Behörde, also Mahmoud Abbas, der Palästinenserchef mit der Autonomie aus dem Westjordanland. Also Mahmoud Abbas wird jetzt demnächst 89 Jahre lang, ist alt, ist unpopulär, die palästinensische Behörde ist korrupt und unreformierbar. Also das kann es doch nicht sein. Oder der Vorschlag, irgendeine Koalition aus gemäßigten arabischen Staaten, Jordanien und Ägypten und ich weiß nicht, Saudi-Arabien. Die werden sich hüten, diese heiße Kartoffel anzufassen. Oder wer soll das? Eine Mission aus europäischen Soldaten, deutsche, französische, italienische. Also in Wirklichkeit gibt es nichts Tragfähiges, keine wirkliche Idee, was unmittelbar die Nachkriegsordnung sein soll. Es ist schade, dass es so eine Idee gibt, aber nicht gibt, aber es gibt sie eben einfach nicht. Und wer immer behauptet, dass er weiß, was dann sein soll, der redet irgendwo ins Leere. Der stellt zwar die Forderung auf nach einem strategischen Ziel oder wie Sie sagten, nach der Lösung für den Tag danach, nach dem Plan der Opposition, aber nein, die Antwort ist, die haben keinen konkreten Plan. Etwas, was man sofort gehört hat, aus Europa und von den Amerikanern, schon am 8. Oktober war das Wort Zwei-Staaten-Lösung. Okay, Zwei-Staaten-Lösung ist eine tolle Idee, aber die Zwei-Staaten-Lösung ist keine Nachkriegsordnung. Über die Zwei-Staaten-Lösung wurde Jahrzehnte verhandelt. Man konnte sich nicht einigen. Und wenn man das jetzt wieder irgendwie aufs Tapet bringen will, dann müsste man noch einmal sehr, sehr lange verhandeln, wenn das überhaupt möglich ist. Ich glaube nicht, dass es wirklich möglich ist, also das zu erreichen. Aber das ist sicher nicht eine Lösung, die unmittelbar am Tag danach greifen kann und sagen kann, was dann in Gaza passieren soll. Also das sind alles seltsame Forderungen, die eigentlich auf keinem soliden Basis stehen. Und nur eine letzte Bemerkung dazu. Natürlich bemüht man sich jetzt um einen Waffenstillstand, um einen Deal wieder mit der Hamas, wodurch hoffentlich Geiseln freikommen könnten und dann irgendwo in Phasen irgendwo dann man zu einem Waffenstillstand kommen könnte. Aber auch das ist so fragwürdig. Das Grundkonzept für diesen Waffenstillstand wäre das, was der amerikanische Präsident Joe Biden in einer vielbeachteten Rede am 31. Mai gesagt hat. Das war wieder etwas, was auf einem israelischen Konzept basiert, also irgendwas in der Richtung, ja, wie gesagt, ein Deal freikommen und irgendwie israelische Truppen stellen das Feuer ein oder so etwas. In dieser Rede hat Joe Biden irgendwie als ersten Satz gesagt, wir wollen, dass die Hamas in Zukunft nicht mehr regiert. Und die Folgesätze fast im gleichen Atemzug waren da. Und jetzt wollen wir einen Deal mit der Hamas. Und das ist ein Widerspruch in sich. Wie soll die Hamas einem Abkommen zustimmen, in dem sie selbst entmachtet wird? Also das ist das Grundkonzept und das kann irgendwo nicht funktionieren. Also mich brauchen Sie auch nicht fragen, ich habe auch keine Idee und ich habe, wie alle anderen, auch im starken Verdacht, dass Sie auch keine guten Ideen haben.
Okay, da ist die nächste Wortmeldung von Herrn Sonntag.
Ja, schönen Dank. Guten Abend zusammen. Vielen Dank, Herr Dr. Segenreich, für den interessanten Vortrag. Mich interessiert in erster Linie jetzt nach dem, was Sie gesagt haben, nochmal darauf zurückzukommen, was Sie am Ende Ihres Vortrags hatten, nämlich die Situation im Libanon. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass die israelische Armee in der Lage ist, jetzt den Süden Libanons so weit erfolgreich zu bekämpfen, dass die Gefahr für die Menschen im Norden Israels soweit erstmal gebannt ist. Wie sehen Sie da die Chancen, dass vom Libanon aus noch eine kontrollierende politische Kraft etabliert werden kann, die zum einen die Hisbollah zurückdrängt und zum anderen in der Lage ist, eine gedeihliche Nachbarschaft mit Israel zu gestalten? Ist das realistisch, das zu erwarten?
Sie sagen ganz richtig, das wäre das Ziel. Das strebt man jetzt an. weil es schon heißt, es werden in absehbarer Zeit, vielleicht schon binnen Tagen oder spätestens binnen Wochen, die Kämpfe da im Libanon also zu einem Ende kommen müssen. Wir müssen auch zwei Dinge unterscheiden. Das eine, was ich schon angesprochen habe, die Bodenoperationen und die Aktionen der Bodentruppen in Grenznähe, die israelischen Bodentruppen auf der libanesischen Seite, haben eben das Ziel, dort die Tunnels zu zerstören, die praktisch in jedem schiitischen Dorf dort waren, die Waffen und die Munition, die Hisbollah dort gelagert hat, um eben zu verhindern, wie ich schon erzählt habe, dass über die Grenze eine Invasion stattfinden kann, wie am 7. Oktober im Süden. Eine ganz andere Sache sind die Raketen. Das gegen die Raketen eigentlich arbeitet Israel mit den vielen, vielen Luftangriffen, wo Raketenstellungen und Raketen oder Einrichtungen der Hisbollah womöglich eben zerstört werden. Aber angestrebt werden müsste etwas, was es. Ich habe jetzt, hören Sie mich ohnehin? Ich habe nämlich einen anderen im Bild. Sie hören mich
Sie gut
gut?
hören? Wir können Sie gut
Ja,
hören.
Ja, sehr gut.
alles klar. Angestrebt wird, wir haben möglicherweise gehört von der UNO-Resolution 1701. Das war diese Resolution, die den Krieg, den schon erwähnten, im Jahre 2006 beendet hat, den damaligen Krieg zwischen Israel und Hisbollah, was man in Israel nennt, den zweiten Libanonkrieg. Und dort steht ja schon alles drin, was eigentlich sein sollte, nämlich die Hisbollah, alle bewaffneten Truppen, muss sich zurückziehen in eine Distanz, also nördlich des Flusses Litani, das sind 20, 30 Kilometer von Israel. Es darf südlich dieses Flusses keine bewaffneten Kräfte mehr geben, nur die reguläre libanesische Armee und eben nicht die Hisbollah. Und es wird die UNIFIL, die UNO-Truppe, diese etwas seltsame und unfähige, wird dort beauftragt, also darauf zu schauen, dass dort wirklich keine anderen bewaffneten Kräfte sind und die reguläre libanesische Armee zu unterstützen. Aber leider hat das niemand getan. Das hat nur auf dem Papier existiert, diese UNO-Resolution, und die wurde nie durchgesetzt. Und der jetzige Krieg im Libanon kann nur beendet werden, wenn es wieder eine neue Version dieser Resolution gibt, aber mit der Möglichkeit, das auch durchzusetzen. Also Israel verlangt, soweit wir wissen, bei den jetzigen Waffenstillstandsverhandlungen, die ja nur indirekt mit der Hisbollah geführt werden. Jetzt schon ist interessanterweise, das beantwortet ein bisschen Ihre Frage, auch die reguläre libanesische Führung eingebaut, besonders der Parlamentspräsident Nabih Berri, der selbst ein Schiite ist und von der Al-Mal-Organisation, also ein bisschen eine ideologische Nähe zur Hisbollah hat. Und das Ziel ist eben dazu zu gewährleisten, dass die Hisbollah dann wirklich die Waffen niederlegt, also dass das erstens mal aufgeschrieben wird, aber dass das dann auch durchsetzbar und kontrollierbar ist. Das hat Israel verlangt, im Rahmen dieses Waffenstillstandsabkommens eine Garantie, dass, falls das gebrochen wird, Israel das Recht hat, wieder über die Grenze zu gehen und dort noch einmal sozusagen militärisch tätig zu werden. Und das lehnt natürlich die libanesische Seite vorläufig ab. Die sagen dann, ja, das ist aber ein Eingriff auf unsere Souveränität. Die Hisbollah will davon ohnehin nichts wissen. Also ja, das Ziel wäre, eine Situation herbeizuführen, wo die Hisbollah, die ohnehin schon sehr, sehr stark beschädigt und angeschlagen ist, noch schwächer wird im Libanon, dass die reguläre libanesische Führung wieder stärker wird dort. Und dann könnte ja ein Status quo entstehen, wo die beiden Staaten Israel und Libanon relativ ruhig nebeneinander leben könnten. Sie fragten, ob das realistisch ist, das kann ich im Moment nicht beurteilen. Es wird wahrscheinlich ein Abkommen geben, das diesen Krieg, zumindest mit dem Libanon, irgendwie beenden wird. Aber ob das realistisch ist, zu erhoffen, dass das dann ein halbes Jahr hält, ein Jahr hält oder 5 Jahre hält, ist jetzt eigentlich unmöglich zu beurteilen.
Ich sehe im Moment keine Wortmeldung. Dann frage ich Sie noch etwas. Ich sehe eine Wortmeldung von Carola Deutsch, aber ich frage trotzdem erstmal, bei dem ersten Angriff im April aus dem Iran, da sagte man oder da wurde berichtet, dass Israel nicht nur von den Amerikanern, sondern auch von Jordanien und von Saudi-Arabien unterstützt wurde. Ist das, sozusagen verifiziert? Und wie verhalten sich diese Länder jetzt beim oder nach dem zweiten Angriff?
Es ist, wie soll ich sagen, was bedeutet verifiziert? Es ist sicher nicht offiziell zugegeben von Saudi-Arabien und Jordanien. Die Amerikaner haben Stützpunkte, Luftwaffenstützpunkte auch in Saudi-Arabien, und sicher sind amerikanische Flugzeuge auch von dort losgeflogen. Und es ist sicher verifiziert, dass auch amerikanische Flugzeuge in diesen Abwehrkampf aus israelischer Sicht eingegriffen haben. Jordanien hat angeblich durch Informationen geholfen, hat auch erlaubt, dass der jordanische Luftraum benutzt wurde für diese Abwehraktionen, wo zum Beispiel jetzt bei der jüngsten israelischen Angriff auf den Iran hat Jordanien darauf bestanden, dass also für den israelischen Gegenangriff gegen den Iran nicht der jordanische Luftraum benutzt wird. Also offenbar, wenn Israel in der Defensive war, hat Jordanien mitgeholfen für die Offensive. Das gilt auch für die Amerikaner. Die Amerikaner sind mit dabei bei der Verteidigung Israels, sind natürlich nicht mit dabei, wenn Israel den Iran bisher zweimal angegriffen hat als Vergeltung für den iranischen Angriff.
Okay. Carola Deutsch.
Ja, ganz aktuell der UNRWA-Beschluss. Wir haben ja oft in der DIK darüber diskutiert, über die UNRWA. Jetzt in der Knesset, die haben mit großer Mehrheit beschlossen, dass die UNRWA in Israel nicht mehr tätig sein darf und auch im Gazastreifen nur noch eingeschränkt tätig sein darf. Meine Frage, wie sind die Ideen, wer da einspringen soll in Bezug auf humanitäre Hilfe? Also, die haben ja auch ein paar sinnvolle Dinge getan. Ja.
Ich glaube, konkrete Ideen gibt es nicht. Es ist klar, dass die UNRWA einerseits, also ohne UNRWA geht es nicht und mit UNRWA geht es auch nicht, weil die ja wirklich also ja auch sehr vieles verkörpern, was man eigentlich nicht haben will, insbesondere also auch die Perpetuierung dieses Flüchtlingsstatus und die ja, Verflechtung eigentlich mit der Hamas, die also den Gazastreifen regiert. Aber andererseits haben sie ja wirklich, haben sie im großen Teil also dort den Schulunterricht geleistet. Auch problematisch, weil also die Unterrichtsprogramme nicht sehr, wie soll ich sagen, nicht sehr sympathisch waren. Es bestand dieses Abhängigkeitsverhältnis. Ich weiß es nicht, inwiefern es konkrete Pläne gibt. Es ist bisher so, dass noch immer die UNRWA einen großen, aber nicht den größten Teil der humanitären Hilfe dort leistet, also insbesondere der Lebensmittellieferungen und der Lieferungen von Treibstoff und Medikamenten. Es gibt andere internationale Hilfsorganisationen, die da auch tätig sind. Also sie sind dann nicht spezifisch dort angesiedelt im Gazastreifen, aber die helfen jetzt in dieser Ausnahmesituation, in der humanitären Krise. Und die Israelis sagen halt, naja, wir hoffen, wir erwarten, dass dann andere internationale Organisationen, dass andere Staaten dann einspringen. Wie realistisch diese Erwartung ist, weiß ich nicht. Wie entschlossen die Israelis sind, dieses beschlossene Gesetz wirklich umzusetzen, weiß ich auch nicht. Denn wenn man, also ganz nach dem Buchstaben heißt es eigentlich, die UNRWA soll in Israel nicht tätig sein. Das heißt nicht, dass sie nicht im Gazastreifen und im Jordanland tätig sein soll. Aber natürlich kann man sich das schwer vorstellen. Also es gehen ja viele dieser Lieferungen durch Israel durch und erreichen dann den Gazastreifen und das Westjordanland. Und wenn man in Israel nicht mit der UNRWA kooperieren soll, will, dann bricht das viel im Gazastreifen auch zusammen. Also ich weiß nicht, wie strikt Israel das dann durchziehen wird. Und vor allem könnte Israel dann unter Druck kommen, weil dann wirklich die humanitäre Lage im Gazastreifen noch schlechter wird. Dann wird es noch mehr Druck auf Israel geben. Und die USA machen ja schon großen Druck und sagen ja, wenn ihr die Hilfslieferungen nicht verstärkt, dann werden wir euch keine Waffen liefern, weil wir das nach amerikanischem Gesetz nicht dürfen. Wir dürfen keine Waffen in eine Macht liefern, die anderswo sozusagen etwas tut, was das Völkerrecht verletzt, weil man dann die Zivilbevölkerung sozusagen nicht genügend versorgt. Also mit anderen Worten, wenn Israel diesen Beschluss tatsächlich durchzieht, ist schwer abzuschätzen, vor allem. Ich kann es nicht präziser sagen, was die Folgen sind. Und es könnte sein, dass Israel das nicht so durchziehen kann, weil das zu schlimme Konsequenzen hätte. Was Israel schon durchziehen kann, und das auch dieser Buchstaben dieses Gesetzes, wie schon gesagt, das betrifft eigentlich Israel als Staat, betreffe aber auch Ostjerusalem. Und in Ostjerusalem ist ja auch die UNRWA tätig. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Israel das durchzieht, weil aus israelischer Sicht gehört ja ganz Jerusalem zu Israel, auch Ostjerusalem. Und da könnte Israel sagen, also zumindest in Jerusalem wird die israelische Souveränität verletzt, wenn dort diese seltsame UNRWA tätig ist. Dort soll sie bitte ihre Tätigkeit einstellen. Das im Gazastreifen wirklich durchzuziehen, ich weiß nicht, ob das geht.
Aber der Beschluss ist, glaube ich, was ich gelesen habe, in Israel insgesamt schon populär. Also bei uns ist er jeweils populär.
Ja, ohnehin. Also die UNRWA hat sicher das schlechtestmögliche Image in Israel. Und wenn Sie
Ja.
Politiker fragen, ob Politiker oder Menschen, aber auch durchaus nicht nur von der Rechten, sondern auch von der Linken, die sagen, die UNRWA ist ein Übel. Und vor allem jetzt, vor allem nach dem 7. Oktober, wo man gesehen hat, die UNRWA muss ja mit der Hamas verflochten sein. Die UNRWA hat im Gazastreifen 13.000 Mitarbeiter, die zum Großteil Palästinenser sind. Und die Hamas war und ist, weil die im Gazastreifen dominant. Also müssen viele dieser 13.000 UNRWA-Mitarbeiter, auch Sympathisanten der Hamas sein, müssen wegschauen, wenn die Hamas etwas tut, was sie nicht tun sollte, zum Beispiel UNRWA-Einrichtungen missbrauchen. Also es muss da eine Komplizität geben. Das sagt schon allein der gesunde Menschenverstand. Aber natürlich die UNO streitet das wieder ab. Die sagt, es waren nur zwei, drei, vier sozusagen faule Äpfel im Korb, die haben wir aussortiert und das verbieten wir. Und nein, es ist ohnehin alles in Ordnung. Die UNRWA darf man nicht antasten. Das ist eine Einrichtung der UNO, die auf den Beschluss, ich glaube, des UNO, die ein Mandat des UNO-Sicherheitsrats sogar hat. Also das darf man nicht antasten. Also die UNO ist ja überhaupt sehr problematisch im Umgang mit Israel. Und Sie haben nach der israelischen Sicht gefragt. Die UNO als solche ist in Israel sehr unpopulär. Die gilt als völlig eigentlich misslungener Verein, der sehr viel Schlechtes bewirkt hier in der Region und sie nicht versteht. Und die UNRWA ist vielleicht das konkreteste Organ der UNO in Israel oder dasjenige, mit dem man am meisten zu tun hat. Also Sie haben völlig recht. In Israel, die Menschen, die darüber reden, sagen nur Schlechtes über die UNRWA, aber das bedeutet ja nicht, dass alle Menschen, die dazu etwas sagen, auch alle Konsequenzen bedenken können.
Natürlich. Als nächste kommt jetzt Katharina Kobo. Sie ist übrigens ab morgen unsere Leiterin unserer Geschäftsstelle.
Da gratuliere ich.
Dankeschön. Erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Das war wirklich sehr interessant. Hat auch noch viele Aspekte beleuchtet, wo ich jetzt nicht so viel drüber wusste. Ich habe eine Frage und vielleicht ist es das falsche Forum. Mir ist eine Formulierung von Ihnen, da dachte ich mir, oh mein Gott, genau so, wie soll ich das formulieren? Genauso geht es den Leuten, die mir zuhören, sozusagen. Sie haben gesagt, dass der Iran behauptet, dass er nur militärische Ziele avisiert und wir das für unwahrscheinlich halten. Und genau das Gleiche wirft ja die Welt sozusagen Israel vor. Also Israel sagt, und das ist ja auch nachgewiesen, dass es eine ganz geringe Ratio gibt von bedauerlichen menschlichen Verlusten, weil Israel eben präzise angreift. Die Welt sagt aber, das stimmt doch gar nicht. Die legen doch den Gazastreifen in Schutt und Asche und sie behaupten nur, dass es militärische Ziele sind. In echt greifen sie Moscheen an und dann sagt Israel, naja, wenn unter der Moscheen ein Terrorlager ist, ja, natürlich, dann steht vielleicht Moschee drauf, aber es ist erstmal für uns ein militärisches Ziel und die Welt glaubt es sozusagen nicht. Und ich fand es so interessant, dass Sie das vom Iran gesagt haben, weil was können wir denn eigentlich darauf antworten? Verstehen Sie meine Frage?
Ich verstehe Ihre Frage sehr gut. Wir sind jetzt mal vom Iran gesprochen, aber ganz
Genau.
grundsätzlich so, kommt ja auch immer wieder falsch rüber. Es wird immer wieder alles verschleiert und auch durch die tägliche Berichterstattung. Zum Beispiel, ich greife mal eins heraus, das ist vielleicht eine längere Antwort, aber das ist vielleicht wichtig. Sie hören immer wieder das sogenannte palästinensische Gesundheitsministerium in
Ja.
Gaza, der Hamas, meldet, es gibt so und so viele Tote schon in Gaza, 40.000.
Frauen und Kinder, nicht vergessen.
Genau.
Ist dann
Nur
immer nur
Unschuldige.
Frauen. Moment, Moment, das ist genau der Punkt. Erstens wissen wir nicht, wer dieses Gaza-Ministerium ist, aber darum geht es jetzt nicht. Es wird genau das benutzt, um die Wahrheit zu verschleiern. Denn es wird suggeriert, als handelte sich es dabei um 40.000, 42.000 Zivilisten. Und es wird
Genau.
nicht unterschieden zwischen Zivilisten und Kombattanten, also bewaffneten Kämpfern. Aber da wird alles zusammen in einen Topf geworfen. Unter den 40.000, die da genannt werden, da sind da mindestens 15, 17, 18.000 Hamas-Kämpfer. Aber die werden dann, es wird dann so dargestellt und suggeriert, und da wird oft dazu gesagt, darunter viele Frauen und Kinder. Und es ist eine systematische Politik der Hamas, übrigens auch der Hisbollah, dass man die kämpfenden Männer, bewaffneten Hamas-Kämpfer im Gazastreifen nicht zeigt, sondern immer nur, immer, das kommt auch von den Bildern so rüber, immer nur weinende Frauen und Kinder und zerstörte Spitäler. Also erstens mal sage ich immer, es ist völlig sinnlos, so eine Zahl zu nennen. Erstens muss ich dazu sagen, von den 40.000, wie viele von denen sind bewaffnete Kämpfer? Und auch bei den getöteten Zivilisten muss ich eigentlich den Kontext dazu liefern, sonst ist diese Zahl völlig sinnlos. Ich muss sagen, unter diesen Zivilisten, wie viele sind eigentlich von Hamas-Raketen getötet worden? Wie viele sind eigentlich getötet worden, weil es ein Hamas-Munitionslager gab, das in die Luft geflogen ist? Es sind sicher auch sehr, sehr viele getötet worden, unbeabsichtigt durch israelische Angriffe. Aber wenn ich einfach eine Pauschalzahl nenne und nicht den Kontext dazu sage, ist das schon von vornherein eine Täuschung. Und das ist in dem Fall auch eine bewusste Täuschung, die leider auch weiter transportiert wird. Weil das ist die einzige Zahl, die es gibt. Und die Nachrichtenagenturen, Reuters und AP und dann die Fernsehanstalten und die Zeitungen übernehmen das einfach so. 40.000 Tote und man hat den Eindruck, das sind lauter Zivilisten. Das ist einmal das eine. Und das zweite, das ist keine Behauptung, das ist wirklich erwiesen, dass es die Kriegsführung der Hamas, die Hamas gibt es militärisch fast nicht mehr, aber von Grundvoran gewesen ist, sich hinter und unter Zivilisten zu verstecken. Sie haben wirklich ihre militärischen Einrichtungen, natürlich diese Tunnels, aber auch Waffenlager, Raketenwerfer, Raketen gelagert in allen möglichen zivilen Einrichtungen, die als sozusagen als unangreifbar gelten. Und natürlich in Schulen und natürlich in Jugendclubs und natürlich unter Kinderbetten und natürlich vor allem in Krankenhäusern, die dazu besonders praktisch sind, weil man Krankenhäuser sehr schwer angreifen kann und Krankenhäuser die ganze Infrastruktur haben, die man braucht, wenn man ein Terrorist ist. Und sie haben natürlich Krankenwagen verwendet als Taxi sozusagen. Sie waren Soldaten, die haben sich von Krankenwagen nach Europa transportieren lassen. Und das ist erwiesen, das ist klar. Und da kommt wieder sozusagen das Völkerrecht ins Spiel, weil sie dann immer wieder nur kurz gegriffen werden. Israel hat wieder eine Schule angegriffen. Israel hat wieder eine Moschee angegriffen. Israel hat eine UNO-Stellung beschossen oder so etwas. Aber nein, die haben sich vorsätzlich in diese Positionen hineingesetzt, weil sie dadurch nur verlieren, gewinnen können. Ihre eigene Zivilbevölkerung ist ihnen egal. Und wenn Israel möglichst viele palästinensische Zivilisten umbringt, dann ist das gut für die Sache der Hamas, weil sie dann Druck von außen auf Israel erzeugt. Und nur eine letzte Bemerkung, das ist ja wirklich sehr wichtig dazu. Es steht tatsächlich, ich bin kein Jurist und kein Völkerrechtler und so weiter, aber ich habe mir das ein bisschen angeschaut und das sagt ja auch der gesunde Menschenverstand. Es steht in allen diesen Texten, die die Grundlage fürs Völkerrecht und fürs Kriegsrecht sind. Es gibt die Haager Landkriegsordnung von 1907 und die Genfer Konvention von 1949. Dort steht immer drinnen, und das wird ja zitiert, man darf zivile andere Einrichtungen, nämlich Wohnhäuser, Krankenhäuser, Kirchen, Brücken, Schulen und so weiter, nicht angreifen. Aber dort wird nicht ein Punkt gemacht. Dann kommt nämlich noch ein Halbsatz. Außer diese Einrichtungen werden vom Feind für Kampfzwecke verwendet. Und dann verlieren diese Einrichtungen den Schutz und dann darf man nach Kriegsrecht und Völkerrecht sehr wohl ein Krankenhaus zum Beispiel angreifen, wenn das Krankenhaus vom Feind für Kriegshandlungen verwendet wird. Jetzt gibt es immer auch die Frage der Proportionalität und so weiter, aber grundsätzlich ist es nicht verboten, ein Krankenhaus anzugreifen, wenn dieses Krankenhaus noch einmal vom Feind verwendet wird. Es ist nicht einmal erlaubt, zum Beispiel im Krieg eigene Soldaten in einem Krankenhaus unterzubringen, auch wenn die gar nicht einen Angriff starten von dort. Sie dürfen sich gar nicht dort aufhalten, weil das schon dadurch, durch die Anwesenheit der Soldaten, der Schutz des Krankenhauses fällt. So. Also das das ist keine Erfindung, ja. Es ist ja nicht Israel, dass sich diese Art der Kriegsführung ausgesucht hat, dass es möglichst viele, ich weiß nicht was, Gebäude im Gazastreifen platt macht, sondern es ist wirklich die Hamas, die Israel diese Art der Kriegsführung aufgezwungen hat. Sie hat die Israelis gezwungen, in die Städte zu gehen. Die Hamas hat alle ihre militärischen Einrichtungen absichtlich noch einmal in die Bevölkerungszentren aufgebaut. Natürlich in Gaza-Stadt, natürlich in Khan Yunis, natürlich in Rafah und so weiter. Also die Israelis können im Wesentlichen nichts dafür. Wenn sie sich schützen wollen, dann müssen sie die Hamas militärisch unschädlich machen. Und wenn die Hamas ihre militärischen Einrichtungen hinter und unter die Zivilisten hinstellt, dann ist die Hamas dafür verantwortlich, dass Zivilisten zu Schaden kommen, nicht die Israelis. Die Israelis wollen das nicht so.
Ist nur sehr schwer in der Welt, wie Frau Kobo sagt, zu kommunizieren. Nicht? Das ist Raffinesse der Hamas dabei. Ich habe eine Wortmeldung gesehen von Herrn Preschel.
Ja.
Übrigens, wenn Sie sich zu Wort melden wollen, in der untersten Zeile gibt es eine Funktion Reaktion. Da können Sie die Hand heben. Aber Herr Preschel, Sie haben das Wort.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für diesen Vortrag, der so hochinteressant ist. Ich wollte nur etwas dazu sagen, ja, der Propagandabegriff von Hamas, wenn die von Kinder sprechen, Kinder sind alle, die unter 19 Jahre alt sind. Und viele, sehr viele Hamas-Kämpfer sind zwischen 18 und 13 Jahre alt. Und das sind meistens die gefährlichsten, weil in diesem jungen Alter hat man viel weniger Hemmungen. Der Durchschnittsalter zum Beispiel von den Roten Khmers, die den Völkermord, Autovölkermord in Kambodscha gemacht haben, der Durchschnittsalter war 15 Jahre. So, was man als Kinderstatistik uns bringt, viele sind Hamas-Kämpfer, die Teenager sind, bis 18 Jahre. Und das muss man halten. Und von anderer Seite, die Zahl hat eine Statistik, dass 17.000 im September, die Statistik war, dass 17.000 Hamas-Mitglieder gefallen sind. So, das bringt schon die Statistik von die zwei, von die, das macht schon die Statistik von den Zivilisten viel niedriger. Ja, das, und von den Kindern soll auch so sein.
Ja, das und sagte ich ja gerade. Also die Hamas unterscheidet absichtlich nicht und die nennt nur die Zahl von 40 oder jetzt 42.000 und sagt gar nicht einmal dazu, dass ein beträchtlicher Teil davon
erkennt. Und ich will noch ein winziges Wort dazu sagen. In Deutschland die Sterblichkeit, Jahressterblichkeit ist 1%. Die 42.000 in Gaza sind keine 2% von der Bevölkerung. Und da werden alles zusammengerechnet, die von Alter sterben, die von Krankheiten sterben. Es gibt überhaupt nicht nur Unterscheidung zwischen Zivilisten und Hamas. Es gibt auch keine Unterscheidung zwischen Gesundheitsfällen und Kriegsopfer. Das ist alles, was ich sagen wollte. Dankeschön.
Ich sage eigentlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, gehen Sie mal davon aus, dass die Zahlen, die von der Hamas veröffentlicht werden, alle gelogen sind. Und insofern brauchen wir denen gar nichts zu glauben. Und dann kommen alle die Erläuterungen, die Herr Dr. Segenreicher gesagt hat. Es werden ja alle Zahlen dann miteinander vermengt und am Ende weiß keiner mehr, was ist bewaffnet, was ist unbewaffnet, was ist auch Helfer der Bewaffneten. Denn viele der sogenannten Zivilisten sind ja nicht nur Schutzschilde aus Zwang, sondern viele sind vielleicht auch Schutzschilde, weil sie auf der Seite der Hamas die Kämpfenden unterstützen wollen. Carola Deutsch.
Ja, jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt. Nächste Woche sind ja Präsidentschaftswahlen in den USA. Und wie ich las, ist also kann man schon sagen, die große Mehrheit der Israelis würde, also mindestens 2/3, Trump befürworten. Für uns ja hier in Deutschland ein absoluter Antityp, also überhaupt nicht diskutabel. Aber die übergroße Mehrheit in Israel würde sich freuen, wenn Trump gewinnen würde. Können Sie das nachvollziehen? Also was erwarten Israelis jetzt von Trump im Vergleich zu Harris? Was könnte besser laufen für Israel?
Also es ist natürlich alles Spekulation, besonders was Harris betrifft, denn wir wissen ja nicht, was sie tun wird, wenn sie gewählt wird. Aber ja, es stimmt, es gibt Umfragen, wonach wahrscheinlich ist Israel jenes Land, wo Trump am höchsten gewinnen würde weltweit. Ich glaube, 61% oder 63% der Israelis haben gesagt, dass sie Trump wählen würden. Und ich denke, die Israelis wissen sehr genau, was für eine Art von Persönlichkeit Trump ist, nämlich ein Rüppel und ungebildet und respektlos und unverlässlich. Und immer wieder auch mit Antisemiten irgendwie kokettierend und so weiter. Aber es ist, glaube ich, ein ähnlich wie damals, als es hieß Trump gegen Obama. Und man sieht ein bisschen Kamala Harris als Neuauflage von Obama. Und mit Obama konnten die Israelis überhaupt nicht. Also Obama hat damals Israel sehr, sehr kühl behandelt und Obama hat damals, glaube ich, auch den Prozess mit den Palästinensern an die Wand gefahren. Obama hat also ist nach Kairo gefahren und erst in seiner zweiten Amtszeit nach Israel gekommen. Und Obama hat vor allem auch, also das war seine letzte außenpolitische Errungenschaft, dieses Iran-Abkommen 2015 zustande gebracht, das er unbedingt wollte, das aus israelischer Sicht ein sehr, sehr schlechtes Abkommen ist. Also mit anderen Worten, obwohl man sieht, was für eine problematische Persönlichkeit dieser Trump ist, aber bei Kamala Harris hat man ein ganz ungutes Gefühl, dass das für Israel nicht gut laufen würde. Natürlich in der Demokratischen Partei auch dieser Flügel, der also scharf anti-israelisch ist und den Harris offenbar auch berücksichtigen muss, weil sie immer wieder solche Wortmeldungen von sich gibt. Sie will ja von allen die Stimmen haben, also auch von denjenigen, die also Israel des Völkermords bezichtigen. Und es besteht das Gefühl, dass Harris, wenn sie gewählt wird, einen Schwenk machen könnte, der Israel gefährden könnte, der also eine Art Schwäche signalisieren könnte. Und das Gefühl ist, bei Trump, man weiß zwar nicht genau, wohin er steuert und er ist nicht immer kohärent, aber man hat das Gefühl, dass er zum Beispiel gegenüber dem Iran mehr Härte zeigen würde. Und vor allem muss man auch sagen, immerhin hat ja Trump in seiner Amtszeit diese Abraham-Abkommen.
Genau.
Das hat ein großes Gewicht meiner Meinung nach gehabt. Das ist leider jetzt torpediert worden durch den 7. Oktober. Aber da hat sich schon etwas verändert. Ein neues Gefühl für Israel ist entstanden, weil es plötzlich arabische Länder gab. Vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, wo die Israelis freundlich angesehen wurden, freundlich empfangen wurden, wo es sofort auch einen Inhalt dieses Friedens gab. Also nicht nur von den Führungsschichten beschlossen, sondern die Menschen haben wirtschaftlich kooperiert, haben auf akademischer Ebene kooperiert. Also Trump hat auch irgendwas Gutes geleistet aus israelischer Sicht. Natürlich auch diese Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem. Meiner Meinung nach hat das keine große Bedeutung gehabt, aber zumindest symbolisch hat das Trump aus israelischer Sicht gut aussehen lassen. Also das kann ich, deswegen kann ich das nachvollziehen. Und ich muss für mich sagen, also ich äußere da nicht gerne meine Meinung. Also wenn ich Amerikaner wäre, würde ich einen Typen wie Trump sicher nicht wählen. Aber wenn ich allein das israelische Interesse betrachte, dann würde ich wahrscheinlich im Interesse Israels den Trump der Harris vorziehen.
Aber er ist vollkommen unberechenbar.
Ja.
Naja, aber
Harris ist auch unberechenbar.
Vielen Dank. Ich sehe im Moment keine Wortmeldung. Viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Also wir müssen nicht unbedingt das in die Länge ziehen. Wenn alles gesagt und gefragt ist, dann meine ich, ich habe noch eine letzte Frage, wenn ich darf. Ganz zu Beginn sagten Sie unter den Problemen, dass auch die zerstörten Kibbuzim noch nicht wieder aufgebaut sind. Und meine ganz einfache Frage, ist der Aufbau voll im Gang?
Nein, das Wort voll kann ich sicher nicht unterstreichen. Er ist nicht im Gang, es hat da und dort begonnen. Und es wird an die Menschen, die von dort weggegangen sind, ja immer wieder auch die Frage gestellt, wollt ihr überhaupt zurückkommen? Manche antworten auch nein. Also wir sind jetzt monatelang weg gewesen, wir haben auch ein anderes Leben entdeckt, in Tel Aviv lebt es sich anders und wir wollen gar nicht zurück. Andere wieder sagen, wir wollen unbedingt zurück, das ist dort sind wir groß geworden. Wir wollen die Art des Lebens, das wir dort geführt haben, fortsetzen und wollen das wieder aufbauen. Und die sagen auch schon aus Prinzip, also wenn, ich weiß nicht, was der Kibbutz Be'eri zur Hälfte zerstört ist, den wollen wir wieder aufbauen und wir wollen ihn noch schöner machen, als er vorher war, auch zu Ehren der vielen, vielen Menschen, die dort umgebracht wurden. Und wir sind das denen schuldig. So, nein, im Gang ist das noch nicht. Es wird jetzt daran gearbeitet, die Menschen auch zu überzeugen, dass sie dort wieder hinkommen können, wenn sie das denn wollen. Wie gesagt, nicht alle wollen das. Und die Bedingung war ja immer gewesen, wir gehören nur dorthin zurück, wenn gewährleistet ist und der Staat uns garantiert, dass wir nie wieder auf diese Art angegriffen werden können. Und noch einmal, was die Hamas betrifft, ist das vorläufig gewährleistet. Aber wiederum, das verknüpft sich mit der vorigen Frage, was kommt dann im Gazastreifen? Wer kontrolliert das? Wer garantiert das, dass dann die Hamas sich nicht doch wieder dort organisiert und doch wieder eine Festung dort aufbaut und von dort einen Angriff startet? Das ist noch ein bisschen in der Schwebe. Und erst wenn das klar ist, dann werden auch in größeren Mengen Menschen, frühere Bewohner dieser Kibbuzim dorthin zurückkehren und erst dann wird der richtige Aufbau beginnen. Aber nein, dort ist noch immer vieles in der Ruine, das sind noch immer viele abgebrannte Häuser und die Felder liegen brach, weil sie nicht mehr bearbeitet wurden. Und das ist noch immer zum größeren Teil ein sehr, sehr trauriger Zustand. Ja.
Vielen Dank, lieber Dr. Segenreich. Da ich jetzt wirklich keine Wortmeldung sehe, beende ich einfach uns. Ah nein, da ist nochmal Herr Sonntag. Entschuldigung,
Herr Sonntag. Ich habe jetzt nochmal schnell reagiert. Ich hoffe, dass ich noch eine Frage loswerden kann. Ich hatte meine erste Frage ja in Richtung des Libanon gestellt und meine zweite Frage geht eher in die Richtung eines anderen Players dort, nämlich der so ein bisschen der Struppenzieher ist, nämlich Iran. Ja, noch einmal, der Iran spricht ja selbst davon, dass er eine halbmondförmige Front gegen Israel errichtet hat oder weiterhin aufrechterhalten will irgendwie. Wie schätzen Sie aus der Sicht vor Ort aus Israel die Stärke der Mullahs noch ein? Kann man da irgendwas nochmal konkreter zu sagen? Weil sie sind ja militärisch offensichtlich stark geschwächt jetzt. Sie stehen ja auch innenpolitisch unter Druck. Auch die Bevölkerung hat ja von diesem Repressionsstaat, hat man den Eindruck, salopp gesprochen, ziemlich die Nase voll. Können Sie da irgendwas sagen? Haben Sie da Informations?
Ich kann nicht wirklich beurteilen, ob wirklich der Iran vor einer nächsten Revolution steht, die dann das Mullah-Regime stürzen würde. Ohne Zweifel ist die Langzeitrechnung des Iran jetzt nicht aufgegangen. Also der Iran hat wirklich in Israel nennt man das die Halbmondumzingelung oder in Israel nennt man das Ring des Feuers. Einen Feuerring wollte der Iran aufbauen, eben die Hisbollah im Norden, die Hamas im Süden, schiitische Milizen in Syrien und Irak und die Houthis, die auch aus der Entfernung aus dem Jemen Israel beschießen. Irgendwie mit dem Kalkül, dass der Iran dadurch auch unangreifbar würde, weil Israel damit rechnen muss, wenn es irgendwas unternimmt, vor allem gegen das iranische Nuklearprogramm, dass dann die Hisbollah dem Iran zu Hilfe kommen würde und Israel ganz massiv beschießen würde. Und all das ist also nicht mehr die Hauptwerkzeuge des Iran, nämlich Hamas und Hisbollah, sind kaputtgeschlagen worden. Und der Iran hat auch erkennen müssen, dass er also wirklich, wie man heute schon sagt, beinahe nackt dasteht. Denn Israel ist offenbar mit seinem letzten Angriff gelungen, beträchtliche Teile des iranischen Raketenabwehrsystems lahmzulegen. Und es sieht so aus, ich weiß es selbst nicht, aber Experten sagen das, dass der Iran also einfach gegen die nächsten israelischen Luftangriffe sich nicht mehr wehren könnte und schützen könnte. Und der Iran würde das wissen. Also insofern hat der Iran sozusagen muss der Iran wahrscheinlich von dem Plan, Israel auf diese Weise mit Geduld und langfristig zu zerstören, abrücken. Seine Helfer sind ihm weggenommen worden, zerfallen jetzt und der Iran selbst wird nicht allein gegen Israel loslegen wollen. Aber auf der anderen Seite gibt es offenbar eine radikale Denkschule im Iran, wo nicht so rational gedacht wird. Und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass jetzt, obwohl dieser israelische Schlag jetzt erfolgt ist, der einerseits die Möglichkeit des Iran, ballistische Raketen nachzuproduzieren, also stark eingeschränkt hat und auch die Luftabwehr des Iran stark beschädigt hat, den Iran also stark geschwächt hat. Trotzdem heißt es, dass möglicherweise wieder ein iranischer Schlag kommt und was dann die weitere Folge ist, das können wir natürlich nicht wissen. Und das ist dann immer, ja, ich habe schon oft mit Iran-Experten gesprochen und es gibt da ganz zwei gegensätzliche Beurteilungen. Es ging dabei oft auch um die Frage, würde der Iran denn eine Atombombe einsetzen, wirklich einsetzen, wenn er sie einmal hat? Und da gibt es eine Beurteilung, die sagt, nein, der Iran hat doch eine pragmatische, rationale Führung. Der Iran weiß, wenn er das tut, ist er für immer sozusagen weltweit disqualifiziert und die Israelis haben eine Gegenschlagmöglichkeit und der Iran würde das nicht tun, sondern hätte die Bombe im schlimmsten Fall als eine Art Drohung. Aber andere sagen, nein, das ist ein verrücktes Regime, die sind fanatische Muslime, die haben irgendwelche apokalyptischen Endzeitvorstellungen, das heißt, alles schlecht werden muss, bevor alles gut wird. Und die würden sehr wohl die Atombombe einsetzen. Und das sagen Leute, die den Iran gut kennen, und es gibt ganz unterschiedliche Einstellungen. Und insbesondere auch wurde das gesagt, In Bezug auf den jüngsten Angriff des Iran, oder die beiden Angriffe mit sehr, sehr vielen Geschossen, auch ballistische Raketen, wie ich schon sagte, mit dem Potenzial, sehr, sehr viele Todesopfer in Israel zu bewirken durch diese Angriffe. Und da wurde dann gesagt, stellt euch einmal vor, der Iran hätte jetzt schon die Atombombe. Und wenn die bereit sind, 200 ballistische Raketen auf israelische Städte zu schießen, dann sind sie möglicherweise auch bereit, diese Atombombe abzuschießen. Mit anderen Worten, es ist sehr, sehr schwer, das zu beurteilen. Es heißt ja immer, gibt es denn überhaupt keine Hoffnung? Weil, wie ich schon ein bisschen angedeutet habe, ich sehe keine Lösung, keine wirklich haltbare oder stabile Lösung für die Israel-Libanon, aber auch nicht wirklich die Zukunft, was im Gazastreifen sein soll. Und dann ist immer die Frage, kann das denn immer so weitergehen? Gibt es denn gar keine Hoffnung? Und dann sage ich, es gibt eine Hoffnung, die ist tatsächlich die, die Sie angesprochen haben, nämlich, dass das Mullah-Regime im Iran irgendwann stürzt. Und dann ist wirklich Israel in einer viel besseren Situation. Ob das jetzt realistisch ist, das weiß ich nicht. Aber man kann auch dazu sagen, wer hätte, ich weiß nicht was, 1988 gedacht, dass schon 2 Jahre später der Ostblock oder die Sowjetunion zerfällt. Das kam dann auch relativ plötzlich. Und was sicher ist, und da gibt es viele Stimmen im Iran, viele wünschen sich natürlich, dass Israel womöglich noch viel stärker und härter Zuschläge gegen den Iran, also Iraner, ja, die sich das wünschen, Oppositionelle, die dieses Regime loswerden wollen, die sind also, wie Sie richtig schon gesagt haben, auf der Seite Israels gegen die eigene Führung. Aber die Frage, wann das nun wirklich passieren kann und ob das wirklich passieren kann, ich glaube, dass das niemand wirklich stichhaltig oder seriös beantworten kann.
Ja. Das hört sich nicht so besonders fröhlich an, aber es ist die Weltlage. Und ich glaube, der sogenannte Nahe Osten, der ist in einer totalen Umbruchssituation. Und es geht nicht nur um die Frage, was wird aus dem Gazastreifen, sondern was wird aus dem Nahen und Mittleren Osten, wenn dieser Krieg endlich mal vorbei ist. Lieber Herr Dr. Segenreich, ich danke Ihnen im Namen von uns allen sehr herzlich. Es hat mich sehr bewegt, was Sie ausgeführt haben. Und ich fand es sehr schön, dass wir die Gelegenheit hatten, mit Ihnen darüber zu sprechen.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.